Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Viele Menschen begleiteten Jesus. Da wandte er sich an sie und sagte zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt, muss er Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sich selbst gering achten, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel dafür ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, den Bau aber nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen: Der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen König in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er mit seinen 10.000 Mann sich dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Friedensbedingungen. Keiner von euch, der nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet, kann mein Jünger sein. Evangelium Jesu Christi. Ich möchte zu dem Evangelium vor allem ein bisschen was sagen. Die Situation ist, viele Leute gehen mit Jesus mit. Anscheinend sind es ihm ein paar zu viel. Er misstraut dem Auflauf. Und was er dann formuliert, sind sozusagen Mindestbedingungen oder notwendige Bedingungen dafür, wer überhaupt mit ihm gehen kann, wer überhaupt sein Jünger sein kann. So verstehe ich die beiden eingeschobenen Gleichnisse vom Turmbau und von diesem Krieg. Das ist vollkommen klar. Wenn man einen Turm bauen will, dann muss man als allererstes überlegen, ob man das Geld dafür hat. Wenn man das nicht hat, braucht man gar nicht anfangen. Wenn man es hat, dann kann immer noch alles Mögliche schiefgehen. Aber ohne Geld braucht man nicht starten. Und genauso mit dem Krieg: wenn da einer mit 20.000 anrückt und ich habe nur 10, dann muss ich mir überlegen, habe ich da überhaupt eine Chance? Oder muss ich gleich um Frieden bitten? Selbst wenn ich zum Schluss komme, naja, es könnte schon klappen. Da kann immer noch alles Mögliche schief gehen. Das Wetter kann schlecht sein oder die anderen sind einfach gescheiter oder stärker oder weiß der Henker was. Aber wenn ich schon überlege, mit meinen 10.000 kann ich das geht gar nicht, dann brauche ich nicht anfangen. Und so nennt Jesus drei notwendige Bedingungen dafür, wer überhaupt als sein Jünger nur in Frage kommen kann. Die erste dieser Bedingungen lautet: wer sein Leben, seine Welt, seine Kultur nicht gering achtet. Im Kommentar stand: hasst, wirklich hasst, der kommt als Jünger schon gar nicht in Frage. Ich möchte sagen, wie ich das verstehe. Also ich habe jetzt ja schon übersetzt, Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sich selbst. Das umschreibt so die unmittelbare Lebenswelt eines Menschen. so wie er sein Leben eingerichtet hat, so wie er es halt lebt, wie das zugeht, mit dem, was da so alles dazugehört, wie es de facto läuft. Wenn einer damit zufrieden ist, dann ist er damit zufrieden. Dann wird nicht viel passieren. Gibt es keinen Grund für eine Veränderung. Er funktioniert in seinen Geschäften, er ist ein guter oder weniger guter Ehemann, treu sorgender Vater und so weiter und so fort. Solange das irgendwie läuft, kein Problem. Solche Leute kommen als Jünger Jesu nicht in Frage. Die in Frage kommen, müssen ja ihre unmittelbare Lebensumwelt, ihr Leben hassen. Und das tut man dann, sobald man Folgendes merkt. Nämlich, dass man so mit dem, wie es läuft, irgendwie nicht zufrieden ist. Beispielsweise man funktioniert und rackert sich ab, mag sogar alles ganz gut laufen. Und trotzdem fühlt man sich leer, unzufrieden. Man führt sozusagen ein wohlanständiges, gutes, bürgerliches Leben. Alle sagen, ha, toll, wie du das machst und so eine gute Familie und so ein schönes Ordensleben, das du führst und es so fromm, wie du guckst und so weiter und so fort. Aber wenn man selber das Gefühl hat, alles Fassade, ich trete auf der Stelle, ich bin einfach nicht zufrieden damit. Wenn, dann hilft das ganze Funktionieren eigentlich nichts mehr. Dann ist es noch Business as usual, das irgendwie weiterläuft, um eine Fassade aufrechtzuerhalten. Aber man merkt schon, es ist halt nur noch eine Hülle, was ich da lebe. Und wenn das der Fall ist, dann kann man in der Tat anfangen, sein Leben zu hassen. Warum? Es bringt ja nicht wirklich was. Das, was man irgendwie sich davon versprochen hat oder gewünscht hat oder was man ersehnt, das kriegt man ja nicht. Es bringt ja nichts. Es bringt nicht das, wo man merkt, ach, das wär's. Und dann merkt man nämlich auch, wie man da reingefesselt ist, wie man tausend Beziehungen lebt, eine so hohl wie die andere, wie man funktioniert wie eine Eins, für nix im Grunde, aber man kann sich gar nicht mehr leicht daraus lösen. Dann fängt man an, sein Leben zu hassen. Warum ist Jesus, warum nimmt er sozusagen, sind es diese Leute? Ich glaube, das ist ganz einfach. Es gibt so einen Satz, den hört man hier auch öfter. Nur an der Wand ist Wandlung möglich. Nur dort, wo ich merke, so geht's nimmer weiter. An der Wand eben. Nur da wächst so eine Kraft, was anders zu versuchen. Nur da, wo ich merke, also so geht's nimmer, ich kann nimmer, ich will das einfach nimmer. Da ist der Punkt, wo ich anfange, mich umzugucken und einfach die Bereitschaft habe, wirklich was zu verändern. Also ich glaube, Jesu Jünger können nur Leute sein, die bereit sind zur Wandlung, die bereit sind, Umkehr nennt er das, die von ihrer Lebenssituation her reif dafür sind, sich auf was Neues einzulassen, weil sie merken, das, was sie haben, das erfüllt das Leben nicht. Die zweite notwendige Bedingung, die er formuliert, wer nicht sein Kreuz trägt. der kann nicht mein Jünger sein. Was ist damit gemeint? Wenn Tiere irgendwie gestört werden oder es kommt sogar eine Gefahr in ihr Umfeld, dann reagieren die auf zweierlei Weisen. Entweder sie fliehen, denkt an ein Reh, da gibt es Rehe hier in der Gegend, wenn die merken, da kommt jemand, ihr kommt da und guckt, dann gucken die und dann hauen sie ab. Oder sie greifen an. Und wir Menschen machen es angesichts einer Störung oder einer Gefahr oder dergleichen oder von irgendwas, was uns in die Quere kommt, was also in irgendeiner Form ein Kreuz darstellt. Ja, ein Kreuz ist ja etwas, was unser Leben in irgendeiner Form durchkreuzt, stört, vielleicht sogar bedroht. Also wenn sowas auftritt, dann machen wir es im Grunde nicht anders wie die ganzen anderen Tiere auch. Entweder wir hauen ab oder wir greifen an. Der Zweck der Übung ist jedes Mal derselbe, nämlich die Spannung abzubauen. Angesichts der Gefahr geraten wir in eine Spannung, in einen Erregungszustand, es wird mulmig und das lösen wir so, dass entweder wir gehen weg, fliehen, bringen uns aus diesem Spannungszustand raus, vor dieser Gefahr weg, oder wir greifen an und versuchen, die Gefahr zu entfernen, zu eliminieren oder in irgendeiner Form zu beseitigen, damit dieser Zustand der Spannung, in den uns die Störung oder die Gefahr bringt, dass der beendet ist. Dieses Wort vom Kreuz tragen fordert etwas ganz anderes. Das fordert nämlich sozusagen der Störung oder der Gefahr standzuhalten. Also weder zu fliehen noch anzugreifen, sondern die Spannung, die ausgelöst wird, zu ertragen. Fliehen und angreifen ist, also fliehen kann man durch Ablenkung, zum Beispiel Arbeit ist da auch für Ordensleute ein wunderbares Mittel. Man ist versorgt, man hat zu tun, das noch und jetzt geht der Drucker wieder nicht am PC und ach, das muss ich auch noch erledigen und so. Es ist wunderbar, um was das Leben sonst noch an Problemen bereithält, nicht an sich heranlassen zu müssen, hat ja keine Zeit, muss ja arbeiten und arbeiten ist ja ganz toll legitimiert. Also es gibt tausend Möglichkeiten zu fliehen in alle möglichen Süchte, auch die Arbeit, man kann sich ablenken, sich vor die Glotze setzen, Bücher kaufen, im Internet surfen und. Oder angreifen kann heißen, wir machen ganz schnelle Lösungen. Da tritt ein Problem auf, kein Problem, da macht man immer das und das. Also das sind so die Möglichkeiten von Fliehen und Angreifen, die wir haben, um die Spannung nicht aushalten zu müssen. Und das ist genau die Aufforderung, die Jesus hier stellt, sein Jünger kann nur sein, wer die Spannung erträgt. Die Spannung, wodurch kommt die denn eigentlich zustande? Meines Erachtens kommt sie zustande dadurch, wenn wir anfangen, Wirklichkeit an uns heran zu lassen, also das Leben, wie es wirklich ist. Und wir tun eine Menge, wir haben auch eine Menge gelernt, um genau das zu verhindern. Aber da, wo wir unsere Wirklichkeit, so wie wir das unser Leben erleben, unsere Beziehungen erleben, unser Ordensleben erleben, wo wir anfangen, unsere Kommunität erleben, wir anfangen, das an uns heranzulassen. Diese Wirklichkeit, da kann es durchaus sein, dass wir in Spannung geraten, dass da ein Kreuz für uns schlummert. Weil wir merken, das ist eben nicht so, wie ich das gerne hätte oder mir wünsche oder mir vorstelle. Und warum sollen wir dieses Kreuz, tragen, diese Spannung an uns heranlassen? Es gibt in der Psychologie eine inzwischen oder ja schon lange breit akzeptierte Einsicht darüber, wie Entwicklung geschieht, wie Wachstum, wie Wandlung geschieht, Entwicklung. Das hat ein Gestaltpsychologe folgendermaßen formuliert: Entwicklung geschieht dadurch, dass ich zulasse und annehme, was ist. Das ist ein Paradox. Also wir würden vielleicht denken, Entwicklung geschieht, indem man sich erstmal überlegt, wo will ich denn hin, was soll denn anders werden in meinem Leben, und dann fange ich an, mit allen Kräften zu zappeln und zu machen, dass ich irgendwie dahin komme. Vorsätze und reiß dich zusammen und irgendwelche Hilfen von außen und. Und da ist ein ganz anderer Weg uns vorgeschlagen, nämlich durch Zulassen und Annehmen, was ist. Und das ist ja etwas, was total unselbstverständlich ist. Wenn ich mich irgendwie nicht wohlfühle oder unzufrieden bin oder in einer Notlage, dann will ich die ja nicht annehmen, sondern im Gegenteil, ich will ja alles machen, um da rauszukommen. Oder wenn ich mit mir selbst nicht zufrieden bin, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht wirklich gut zurecht mit dem Leben, ja, da will ich ja nicht drin bleiben. Im Gegenteil, da will ich ja alles machen, um rauszukommen. Und er sagt, Entwicklung geschieht dadurch, dass ich zu mir und zu der Situation, in der ich bin, die ich als in irgendeiner Form eine Notlage oder als unglücklich empfinde, dass ich die erstmal überhaupt an mich heranlasse und mir eingestehe, so ist es. Also den Veränderungswunsch sozusagen mal beiseite lasse, sondern mir zugestehe, ja, 20 Jahre Ordensmann, alles Mist. Kommunität, ich habe mich so nach Gemeinschaft gesehnt, die Wahrheit ist, ich bin einsam. Also sozusagen die Versuche, uns selber aus dem Sumpf herauszuziehen, zu lassen und sich überhaupt erstmal einzugestehen, was ist. Das meint Beiser, heißt der, dieser Gestaltpsychologe. Das ist die Voraussetzung dafür, dass eine Wandlung geschieht. Also Fazit dieser Bedingung vom Kreuztragen ist wieder eins, was sich im Grunde auf Wandlung, auf Veränderung bezieht. Vorher war es eher eine situative, wenn ich eine äußere, jetzt geht's um die seelische Bereitschaft, nämlich mich dem, was ist, zu stellen, mich meiner Wirklichkeit zu stellen und ihr Stand zu halten, sie ja, mich berühren zu lassen von ihr. Das heißt Kreuz tragen. Und zielt eben wieder auf die darauf, dass eine Wandlung passieren kann, eine Umkehr, eine Entwicklung. Und die dritte Bedingung: keiner von euch, der nicht auf seinen ganzen Besitz, auf sein Vermögen verzichtet, kann mein Jünger sein. Das ist wieder eine Bedingung, die dem, was normal ist, sehr entgegengesetzt ist. Normal ist bei uns und überall das Motto: wer mehr hat, der lebt besser. Oder der hat mehr vom Leben. Klar, leuchtet irgendwie sofort erstmal ein. Wer mehr hat, der kann sich sein Leben einrichten, wie er will, der kann hinfahren, wo er will, der kann sich kaufen, was er will, und in Notlagen hat er die besten Ärzte, Berater, Anwälte auf seiner Seite. So kommt man möglichst ohne Hautabschürfungen durchs Leben. Wer viel hat, hat Beziehungen, so nach dem Motto: Vitamin B, eine Hand wäscht die andere. Da kommt man eben gut durchs Leben. Was allerdings auffällt, ist, so einfach scheint es ja nicht zu stimmen. Also man stellt fest, die Mauern um die Villen derer, die viel haben, werden irgendwie immer höher. Die Sicherheitsschleusen, durch die man muss, immer aufwendiger. Das ist schon die Videokamera, die eine feststellt, wenn man da klingelt, wer da klingelt. Und dann kann man drin gucken, aha, ne, der jetzt nicht. Und so, die Autos werden immer größer, es ist immer mehr Blech um einen herum, damit man ja nicht von irgendwas berührt werden kann. Irgendwie dient es dazu, die anderen sich immer mehr vom Hals zu halten, von der Haut zu halten, gewissermaßen. Und man kann ja durchaus feststellen, die reichen Länder, je reicher wir geworden sind, und wenn man den Umfragen traut, umso mehr jammern die Leute. Umso einsamer sind die Leute, umso weniger klappt Gemeinschaft. Wenn man irgendwo hinkommt, an der Kasse steht, kriegt man gleich das Gefühl, um Gottes Willen, am besten wäre man überhaupt gar nicht da, denn die vorne denken, der drückt, und die hinten denken, was steht er da, wenn er nicht da wäre, wäre ich viel schneller dran und so. Dass man da ein Wort reden kann, ist nicht vorgesehen. Also man hat eher das Gefühl, wo man ist immer im Weg und immer zu viel. Begegnung, also wirklich Begegnung, setzt eigentlich das Gegenteil voraus. Also wo bei den Reichen die Mauern immer höher werden und so, und man immer weniger Einblick hat und immer weniger sieht, erfordert Begegnung was ganz anderes, nämlich man kann mir nur begegnen, wenn man mich sieht. Und wenn ich berührbar werde, wenn ich nichts an mich heranlasse, dann wird's schwer mit der Begegnung. Also ich muss berührbar werden, ich muss sichtbar werden. Wenn ich das tue, riskiere ich sogar Verletzungen, dass mir möglicherweise jemand nicht nur nahe, sondern zu nahe tritt. Wenn ich das nicht zulasse, dann ist sowas wie Begegnung, wie menschliche Begegnung, wie Kontakt. Bei Begegnung, da ist ein Gegensteck drin, da muss man irgendwie gegen so an so einen Widerstand kommen. Oder Kontakt, da schließt sich etwas, ja. Beim Strom müssen Kontakte geschlossen werden, Schalter einrasten, dann fließt der Strom. Wenn das nicht passiert, dann fließt halt nichts. Was wir haben, ist Gebrauch von, was Reiche, oder einfach wir haben Gebrauch von sich selbst, wir funktionieren, wir verwenden uns wie ein Arbeitsmittel und in den Geschäftsbeziehungen auch die anderen. Aber Begegnung, so dass man einander berührt, das ist ein anderes Thema. Im Gegensatz dazu findet das Leben der Armen sichtbar statt. Also wenn ich an Kalkutta denke, wo die auf den Straßen hausen, essen und die Kinder säugen und das Familienleben, kochen findet auf der Straße statt. Wenn man, die haben ja dann so Planen da hängen, wenn man da steht, da hört man auch das Liebesleben. Also da ist alles offenbar. Da kann man nicht mehr viel verbergen. Der Arme ist der, der nichts hat. Der ist angreifbar. Der ist entblößt in gewisser Hinsicht. Der kann sich nicht verstecken. Ich meine, der real existierende Arme kann sich natürlich auch verstecken und der tut es. Also ich entsinne mich in obdachlosen Siedlungen, da sind mir immer die Großen, das war vor 20 Jahren, da gab es diese großen Schrankwände und so, die standen in jedem Wohnzimmer. Wenn man irgendeine Tür aufgemacht hat, war nichts drin. Wir hatten halt nichts. Aber die Schrankwand stand da. Ja, man will halt nicht, will möglichst so tun, als wäre alles in Ordnung und kann man mithalten. Also das ist immer möglich. Worum es hier geht, meines Erachtens, das geht um eine Haltung, nicht um den Geldbeutel oder ums Bankkonto, zumindest nicht zuerst. Das Weggeben des Vermögens, von dem Jesus da redet, dass man das muss, wenn man sein Jünger sein will, das bedeutet, dass ich mich bloß mache. Und es hat zwei Konsequenzen. Die eine ist, wenn ich meine Mittel weggebe, dann bin ich der Wirklichkeit und wenn die noch so schmerzhaft ist, bin ich einfach ausgeliefert. Dann habe ich nichts mehr, weder um fliehen zu können, noch um angreifen zu können, sondern dann muss ich ihr standhalten. Bleibt mir nichts anderes übrig. Und zugleich, das führt dazu, dass ich in Kontakt komme mit Menschen, aber vor allem auch mit Gott. Und zwar mit Gott und mit dem Menschen, den er gewollt hat, als er mich geschaffen hat. Es gibt so einen inneren Menschen. Also es gibt uns, die wir uns gebrauchen und funktionieren und uns als Arbeitsmittel einsetzen und dergleichen. Aber es gibt uns auch als einen inneren Menschen, etwas Inneres, das man nicht gebrauchen kann, mit dem man unter Umständen in Kontakt treten kann, den man berühren kann, der den Gott geschaffen hat, als er uns geschaffen hat und gesagt, wunderbar, das ist mir hervorragend gelungen, der Mensch zu dem zu werden, wie er sozusagen gerufen und bestimmt sind. Aber zu diesem Kontakt kommen wir eben nur, wenn wir die Mittel von uns geben, unser Vermögen weggeben, wenn wir uns aussetzen, wenn wir uns entblößen, nackt dastehen, uns nimmer verbergen können, sondern dem, was ist, so wie es ist, ins Auge schauen. Das führt wirklich zu einem Wachstum. Denn Wachstum, da entsteht ja irgendwie was Neues. Sonst wäre es kein Wachstum, sonst wenn das alles schon in uns wäre, dann bräuchte man ja nur sagen, naja, dann mache ich das halt so. Das ist aber kein Wachstum. Im Wachstum entsteht wirklich was Neues. Und dieses Neue, dieses Plus sozusagen an Leben oder an Sein, das muss ja woher kommen. Und es kommt letztlich aus dieser Begegnung mit Gott. Sonst kann nicht wirklich was Neues entstehen. Die Schrift spricht in dem Zusammenhang davon, dass uns die Macht gegeben wird, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an Jesu Namen glauben, die seine Jünger werden, denen wird Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden. In denen gewinnt dieser innere Mensch, gewinnt Gestalt. Es passiert, es wird auch deutlich, wohin diese Umkehr und diese Wandlung, auf die diese ganzen Bedingungen, die Jesus da formuliert, zielen, wohin diese Wandlung letztendlich führt. Es ist ein Zuwachs der Fähigkeit zu personaler Begegnung. Nicht zum Gebrauch, weder meiner selbst noch der anderen, sondern dazu, dass ich fähig werde zum Kontakt, zur Begegnung. Und nicht so tun muss, als ob, das ist auch noch nicht Begegnung, da kann ich mich noch so anstrengen, sondern das ist etwas, was sich ereignet, ein Geschehen, in das ich sozusagen irgendwie ja hineingenommen bin, das ich nicht einfach herstellen kann, aber die Bedingung ist die Entblößung. Und diese Fähigkeit zu Begegnung heißt Liebe. Das andere, was passiert, ist ein Zuwachs an Risikobereitschaft. Denn wenn ich mich entblöße, also verwundbar mache und dann erlebe, wie es zu dieser Begegnung kommt mit mir, mit Gott, wie ich berührbar werde, auch für andere, wenn ich erlebe, wie sich dadurch Sinn einstellt in meinem Leben, wenn ich merke, wie ich sozusagen, wie sich der innere Mensch in mir ausprägt, wie diese Kindschaft Gottes, die Würde, die damit verbunden ist, sich in mir ausprägen, wie Wachstum geschieht, wenn ich das erlebe, und das als sättigend, wirklich sättigend erlebe, dann wächst die Bereitschaft dazu, sich zu entblößen, sich auszusetzen, standzuhalten. Warum? Man hat ja schon mal eine gute Erfahrung damit gemacht. Und das heißt Glaube und Hoffnung. Und schließlich, es wächst die Bereitschaft zum Mitteilen. Die Güter, die man hat, die verlieren an Bedeutung. Klar, man muss in dieser Welt irgendwie zurechtkommen. Man braucht dies und jenes, braucht man eben. Aber das hat nicht mehr die Bedeutung, sozusagen, ich habe einen Porsche in der Garage stehen. Ja, so ist das, ja. Erlangt vielleicht auch ein Fahrrad, das in der Garage steht. Das wird nicht mehr wichtig. Das muss eine Funktion erfüllen, ja. Aber das braucht man nicht mehr, um sein Ego sozusagen daran aufzublasen. Und dann kann man wirklich anspruchsloser leben, mit weniger. Das ist das Äußere. Aber dieses Mitteilen betrifft auch ein Inneres. Da, wo ich in Kontakt mit mir bin, Da kann ich von dem, was ich in diesem Kontakt erfahre, kann ich mitteilen. Da ich berührbar bin, da ich im Kontakt auch mit anderen bin, da kann was fließen, hin und her. Ich kann was geben, ich kann aber auch empfangen. Das nennt sich schließlich Sendung. Das ist das, worum es meines Erachtens in diesen notwendigen Bedingungen für Jüngerschaft geht. Und in der Lesung haben wir ein Beispiel davon gehört. Ohne jetzt einzusteigen und zu rekonstruieren, wie das da alles gewesen sein muss mit dem Onesimus und warum der im Gefängnis gewesen ist, weil er weggelaufen ist oder weil er noch was angestellt hat. Das ist alles wurscht. Aber eins fällt an diesem Brief auf. Die Innigkeit, die Wärme, die im Ton liegt, diese so eine herzliche, demütige Freundlichkeit, mit der Paulus den zurückschickt und seinem Herrn das schildert und. Das ist die Liebe und diese Kraft zur Begegnung, die Paulus, ein Jünger Jesu, erworben hat, geschenkt bekommen hat. Das kann man nämlich nicht herstellen. Das bekommt man, das ereignet sich sozusagen dort, wo man berührbar geworden ist und standhält.